Hallo und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 337. Heute mit dem Chef von Captain & Son, Marian. Captain & Son wird den meisten von euch ein Begriff sein, ist eine Lifestyle-Marke aus Köln, sehr bekannt für ihre coolen Uhren, Rucksäcke und Sonnenbrillen. Auch ein Unternehmen, was Spryker einsetzt, aber darum soll es in diesem Podcast nicht gehen, sondern darum, wie man eigentlich so ein Unternehmen aufbaut, wie wichtig das ganze Thema Influencer-Marketing noch für Captain & Son ist, wie viele Leute arbeiten eigentlich im Marketing und im Tech-Team. Da hat Marian viele spannende Antworten gegeben und ruft am Ende auch noch auf, sich bei Captain & Son zu bewerben, weil da gibt es ganz viele offene Jobs. Ich verlinke auch das Jobprofil beziehungsweise den Link zur Jobseite nochmal in den Shownotes, könnt ihr nochmal reinschauen. Und apropos Jobs, Captain & Son sind nicht die einzigen, die suchen, sondern mein Kumpel Nils, mit dem ich ja eTribes gegründet habe, eine Digitalberatung, die suchen auch 50 bis 100 Leute, hat er mir gesagt. Da könnt ihr mal auf die eTribes Jobseite gehen. Da können diejenigen, die sich jetzt vielleicht nicht mehr so wohl fühlen in ihrem Job bei McKinsey, BCG und Co., die noch ein bisschen jünger sind, die digital verstehen, haben jetzt eine Chance, sich umzuorientieren. Aber es gibt auch links und rechts davon ganz, 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 ganz viele Stellen, die dort ausgeschrieben sind, vom Manager Digital Transformation bis zum Product Owner, aber auch einige Werkstättenstellen sind dort offen. Also schaut da mal rein. Und wenn ihr gerade schon mal auf der Jobsuche seid, schaut auch mal rein bei Spryker. Wir suchen auch noch über 100 Leute in diesem Jahr. Ich mache ja einmal die Woche mit unserem Team so ein Update. Wo stehen wir eigentlich im Hiring-Prozess? Welche Stellen sind schon gefüllt? Wo müssen wir noch ein bisschen Gas geben? Und die Liste wird immer länger. Wir stellen zwar gefühlt jeden Tag mindestens eine Person ein, aber es kommt wahrscheinlich noch eine Stellenanforderung pro Tag dazu in der langen Liste, die unser Team betreuen muss. Deswegen freuen die sich über ganz viele Inbound-Anfragen. Insbesondere Lana freut sich. Ihr habt ganz viele Möglichkeiten bei uns im Engineering, im Projektmanagement, im Produktmanagement. Im Sales gibt es eine ganze Menge spannender Stellen. Operations Finance hat viele Stellen. Customer Love and Support heißt das Customer Team. Das hat viele spannende Jobs. Also wenn ihr auf der Suche nach was Neuem seid, müsst ihr auch nicht mehr umziehen in der Regel. Also auf jeden Fall nicht mehr bei Spryker, da müsst ihr euch quasi am nächsten Tag nur in ein anderes System einloggen und schon arbeitet ihr bei uns. Müsst ihr also nicht mehr nach Berlin oder Hamburg oder München oder Seattle umziehen. Das geht mittlerweile ja auch virtuell mit unserem Arbeitsansatz. Der nennt sich übrigens Flow. Darüber sprechen wir aber heute nicht, sondern wir gucken uns mal an, wie man mit so einem Arbeitsansatz auch geile Marken aufbauen kann, weil auch bei Captain & Son wird seit mehreren Monaten vor allem remote gearbeitet und hört mal genau zu, wie das dort funktioniert und zu welchen Erfolgen das bisher auch geführt hat. Es gibt auch einen Artikel im Handelsblatt von vor 2 Wochen. Da wurde über den Einstieg eines neuen Investors berichtet. Darüber reden wir jetzt nicht im Detail, aber die stellen sich schon ziemlich professionell auf und in Köln ist es, glaube ich, auch ein extrem cooler Arbeitgeber. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Podcast. Marian, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mal zu meiner Lieblingsuhrenmarke Captain & Son. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
Hallo Alex. Also ich bin, wie du gerade schon gesagt hast, Marian. Ich bin CMO und Geschäftsführer bei Captain & Son. Das heißt, ich leite das gesamte Marketing-Team, koordiniere unsere Marketingaktivitäten und bin so für unseren ganzen Marketing-Mix von Performance-Marketing, Influencer-Marketing und Design, Social, alles, was so dazugehört, verantwortlich und leite da mittlerweile ein ganz, ganz angenehmes Team hier bei uns in Köln am Rheinauer Hafen.
Sehr cool. Du warst ja auch schon bei einem anderen Format zu Gast bei K5 TV. Da haben wir schon ein bisschen erzählt. Ich habe mit einem der Captain & Son Gründer ja auch schon 2 Podcasts aufgenommen mit Adi Weisbeck. Da haben wir schon ganz bisschen was erfahren über euer Geschäftsmodell und über die Firma, aber nicht so richtig viel. Und das ist ja eine der coolsten Businesses, was man in Köln so finden kann. Deswegen müssen wir dem auch mehr Bühne geben und das hier auch mal ein bisschen aus der Influencer-Ecke rausholen, weil wenn man so ganz, ganz oberflächlich sich über Kapten und Sun informiert, dann ist das so eine Uhren-Rucksack-Brillenmarke, die über Influencer-Marketing mal entstanden ist. Und ich glaube, da ist ja mittlerweile ein bisschen mehr dahinter. Wenn du deiner Mutter beschreiben musst, was macht denn ihr da überhaupt den ganzen Tag? Wie wirst du das denn tun?
Genau, also erstmal vielen Dank. Ich fühle mich jetzt ja ganz geschmeichelt. Ich werde ja schon fast rot. Dass wir deine Lieblingsuhrenmarke sind, freut uns sehr. Wir hoffen natürlich immer, dir auch noch das ein oder andere Produkt von uns schmackhaft machen zu können. Wenn ich meiner Mutter erzählen würde, was wir tun. Also wir sind eine Lifestyle-Marke, so bezeichnen wir uns. Wir haben verschiedene sichtbare Accessoires für den Kunden. Das sind Rucksäcke, das sind Uhren, das sind Sonnenbrillen. Die produzieren wir und designen wir für ein mittlerweile sehr, sehr breites Kundenspektrum. Dabei ist uns optische Ästhetik sowie Funktionalität sowie immer mehr auch Nachhaltigkeit ganz, ganz wichtig. Und die vertreiben wir hauptsächlich über Online-Kanäle und deshalb kommen wir auch so ein bisschen aus dieser Influencer-Ecke, denn Online-Marketing, aber eigentlich das gesamte Spektrum des Online-Marketings sind für uns in unserer Tätigkeit ganz, ganz wichtig. Das heißt, man sieht uns in allen sozialen Kanälen, zumindest ist das unser Anspruch, zumindest sollte man uns da sehen. Und genau, und da arbeiten ganz, ganz viele Leute mit ganz, ganz viel Herzblut dran, dass wir für unsere Kunden und potenziellen Kunden und Follower immer bessere Produkte entwickeln, immer bessere Stories auch erzählen und den Kunden dahingehend einfach begeistern und uns freuen, wenn er daran teilnimmt.
Dann gucken wir uns erstmal ein bisschen eure Produkte an, damit die Hörer, die noch nicht Kapten & Sun Fan sind, auch ein bisschen besser verstehen, was ihr eigentlich macht. Wenn ich auf eure Webseite gehe, dann sehe ich zum Beispiel den Rucksack Bergen All Black, 89 €, die Uhr Chrono Silver Steel, 269 €. Und wenn ich mal jetzt nochmal eine Sonnenbrille da zunehme, dann ist die Amsterdam Large Mineral Tortoise Brown, wenn ich es richtig ausschaue, ungefähr 90 €, 93 Sonnenbrillen zeigt der Shop hier an. Dann kriegt man so ein bisschen so ein Verständnis, wo ihr seid. Ihr seid jetzt keine Luxusmarke, also eine Uhr kostet jetzt nicht bei euch mehrere tausend Euro, ihr seid jetzt aber auch keine Preiseinstiegsmarke. Es ist aber schon ein Design-Accessoire, oder? Was ihr verkauft.
Also wir versuchen beides zu sein, also beste Qualität zum besten Preis. Das ist eigentlich so, klassisch beschreiben möchte, ist es genau das. Also wir haben unglaublich hochwertige Produkte, insbesondere auch in den Brillen. Also wir verwenden schon immer, das haben wir auch schon bei den Uhren damals gemacht, sehr, sehr hochwertige Materialien. Das heißt, wir haben Uhrwerke von der Marke Ronda, das ist ein Schweizer Hersteller, schon immer eingebaut, weil das auch den Gründern damals schon unglaublich wichtig war, dass die Produkte langlebig sind. Und die Leute viel Freude mit dem Produkt haben, weil das sich auch immer positiv auf die Marke auswirkt, wenn natürlich Produkte vielleicht nicht nach einer Woche zerfallen oder vor der Garantie zerfallen. Wir sind auch nicht frei von Fehlern, das heißt nicht, dass das noch nie bei uns vorgekommen ist, aber wir versuchen zumindest in der Produktentwicklung auf sehr, sehr hohe Qualität zu setzen und versuchen dann einen sehr, sehr fairen Preis zu finden, also einen Preispunkt, der jetzt nicht völlig überteuert ist, weil wir auch glauben, dass es Marktbereiche gibt, wo es einfach viel, viel zu teuer ist. Also Beispiel ist auch der Bereich Brillen zum Beispiel, wo das Preisspektrum, insbesondere wenn man an unsere Prescription Glasses, also unsere Brillen, unsere Korrekturbrillen denkt, dann merken wir, dass wir da auch niedrigere Preispunkte ansetzen können. Das ist jetzt aber vielleicht im Bereich von Rucksäcken sind wir vielleicht ein bisschen höherpreisig, auch in der einen oder anderen Uhr sind wir ein bisschen höherpreisig, weil die Produkte das auch einfach wert sind. Also das sind auch einfach so gute Produkte, dass man das dafür auch bezahlen kann und sind damit aber, glaube ich, seltenst teuer, aber sind jetzt nicht das absolute Low-Price-Segment. Alle unsere Produkte haben auf jeden Fall einen sehr, sehr hohen Designaspekt. Das ist uns auch unglaublich wichtig. Das ist schon immer in der Markenkonzeption unglaublich wichtig gewesen, dass man diese Produkte, die man ja auch sichtbar am Körper hat, dass die einen hohen ästhetischen Anspruch haben, neben ihren funktionalen Eigenschaften. Und genau, das strahlt sich, glaube ich, auch immer wieder in unserem Marketingmix, strahlt das immer auch wieder aus, dass wir diesen Designaspekt natürlich auch oft in den Vordergrund stellen. Je nach Medium geht es aber auch mehr um Funktionalität und andere Produkteigenschaften.
Und verstehe ich, der Teufel CMO war ja auch hier im Podcast, der hat eine ähnliche Positionierung seiner Soundprodukte, er meint sozusagen Best Sound for Money, das ist so der Claim. Das im Grunde genommen macht ihr das auch, sozusagen ihr macht Best Backpack for Money, Best Watch for Money und sagen Best Sunglasses for Money. Es lässt sich leider nicht so gut zusammenfassen wie mit Sound, aber grundsätzlich ist die gleiche Ausrichtung. Und da seid ihr jetzt, glaube ich, 150 Leute, habe ich gelesen in dem Handelsblattartikel vor kurzem, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie sich das irgendwie aufteilt? Also wie viele Leute arbeiten irgendwie an neuen Produkten? Produziert ihr irgendwie selber in der Manufaktur oder holt ihr das irgendwie alles aus Asien? Wie funktioniert das?
Genau, also insgesamt, wie teilt sich unsere Firma auf? Also wir haben 150 Leute, davon sind so 50 auf unserer Retail-Business aufgebaut. Also wir haben eigene Stores, 6 Stück in Deutschland und Österreich. Der Rest sind so 100 Leute, davon ist die Hälfte ungefähr Marketing, muss man dazu sagen. Und zwar alles, die komplette Klaviatur, also wir haben alle Bereiche in-house. Wir arbeiten sehr, sehr wenig mit Agenturen zusammen, sondern versuchen mit unglaublich engagierten Leuten irgendwie die Marke hier voranzutreiben. Dann kommen wahrscheinlich so die Bereiche IT und Produktentwicklung, die ebenfalls sehr, sehr groß sind. Wir designen alle unsere Produkte hier vor Ort. Wir arbeiten hier auch mit verschiedenen Systemen. Wir haben hier ein kleines Labor. Wir haben 3D-Drucker natürlich, um auch Samples hier schnell zu machen. Also so Fast Prototyping sind ganz, ganz viele Sachen. Produzieren tun wir in Asien, also in China ausschließlich. Da haben wir uns früh für entschieden. Wir haben mal woanders produziert. Das hat uns aber von der Qualität einfach nicht gepasst. Und wir sind da bei Shenzhen, das ist bei Hongkong, sehr, sehr zufrieden mit der Produktqualität. Wir hatten unsere Sonnenbrillen damals, das ist vielleicht eine ganz interessante Geschichte, mal in Italien produziert, weil wir dachten, okay, wir wollen viel, viel europazentrierter werden. Die Qualität war aber einfach nicht gut genug. Das fing schon an, dass die Labels nicht richtig draufgedruckt waren und allem drum und dran. Und wir wollten damals dann, haben wir dann nach anderen Produzenten gesucht, sind wieder in Asien fündig geworden, wollten unser Warenlager quasi mitnehmen, unser Material. Und dann hat er gesagt, nee, das macht leider meine Hightech-Maschinen kaputt. Das nehmen wir nicht. Und dann mussten wir das wegschmeißen. Also das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber wir sind da sehr, sehr zufrieden mit der Produktqualität. So, das Prototyping machen wir hier, haben auch da ein Sample-Labor. Das ganze Produktdesign wird eigentlich in Deutschland gemacht. Wir haben eine Designagentur, mit der wir schon lange zusammenarbeiten, und ein eigenes Produktdesign-Team, und die werfen sich eigentlich immer wieder die Bälle zu, challengen sich auch gegenseitig. Das heißt, wir lassen auch mal parallel an Kollektionen entwickeln, um dann zu gucken, wie kriegen wir eigentlich das beste Produkt raus am Ende. Und versuchen auch so viele Kundendaten wie möglich auch mitzunehmen. Das heißt, es gibt immer mal wieder eine Umfrage. Also wenn dir noch eine Uhrenfarbe von uns fehlt oder eine Rucksackfarbe, dann müsstest du unserem Instagram-Account mal folgen und mal versuchen, da vielleicht Input zu geben. Weil das nehmen wir auch immer wieder auf und gucken dann, ob das dann vielleicht so schön aussieht, wie sich das vielleicht irgendjemand von unserer Kunden schon gedacht hat. Nehmen das auch immer wieder mit in die Produktentwicklung. Also wir versuchen da schon sehr, sehr kundenzentriert zu arbeiten. Und dadurch, dass wir das alles in-house haben, dann eben auch sehr, sehr schnelle Zyklen zu schaffen, um einfach auch jedes Jahr mehr Produkte rauszubringen.
Wie schnell tauscht sich das Sortiment dann durch? Also wie viel Produkte habt ihr jetzt in Summe? 90 Sonnenbrillen, nicht ganz so viele Rucksäcke wahrscheinlich, aber bestimmt so viele Uhren.
Genau, also wir haben so um die 500 Produkte. Das Produktsortiment tauscht sich gar nicht so schnell aus. Also wir sind natürlich im Mode- und Accessoire-Bereich. Das heißt, es gibt immer wieder saisonale Artikel oder Sachen, die aus der Saison gehen, aber die Zyklen sind ein bisschen länger als jetzt in Fast Fashion. Das heißt, wir reden schon über mehrere Jahre, wie so ein Produkt, wenn es gut gelaufen ist, sich einfach auch hält. Also das heißt, die Styles tauschen sich nicht ganz so schnell aus, wie das jetzt in schnelleren Modegeschäften oder in schnelleren Businessmodellen wäre. Genau, und das heißt, wir haben natürlich Uhren, die Uhr des Anfangs ist jetzt nicht mehr unser Hauptumsatztreiber, das ist schon lange passé, und ich würde immer so sagen, 2-3 Jahre ist so ein sehr, sehr guter Zyklus, manche auch 4-5 Jahre merken wir auch, dass die dann immer noch funktionieren. Den Bergen, den du da vorne siehst, das ist ein sehr, sehr gutes Produkt von uns, das funktioniert immer noch sehr gut, das wurde 2018 im August gelauncht ungefähr. Also, das.
Das ist spannend, das mit der Produktion ist spannend zu hören. Der Tim Cook war ja mal in den Medien, als Donald Trump gefordert hatte, dass Apple seine Produktion wieder in die USA verlagert. Und dann meinte er, dann wären die iPhones aber viel schlechter und viel teurer. Man würde diese Produktionsqualität in den USA ja gar nicht mehr aufbauen können in der Skalierung, wie sie in Asien möglich ist. Und du sagst, das ist jetzt nicht nur für Hightech-Produkte wie ein iPhone der Fall, sondern auch für eine Sonnenbrille, wahrscheinlich auch für einen Rucksack. Ist das auch so, dass es total schwierig ist, dieses Niveau in Europa zu finden?
Ist unglaublich schwierig, also auch insbesondere auch in der Skalierung, die wir natürlich auch vorhaben. Und es sind auch, also so eine Sonnenbrille ist schon teilweise Hightech, wenn man sich mal anguckt, wie die gemacht wird. Also wir verwenden Acetat, das ist ein sehr biegbares Material. Das ist ein Biomaterial, also ist aus Baumwolle eigentlich entwickelt. Und das muss erstmal eingebrannt werden. Du brauchst die Formen, die Samples, also das alles eigentlich so gut in der Produktionsstrecke hinzukriegen, dass diese ganzen biegbaren Teile da sind, dann werden die Sand abgestrahlt. Da gibt es so super viele, auch echt hochtechnologische Produktionsschritte. Also das ist jetzt nicht am Ende des Tages alles reine Handarbeit oder so, sondern da gibt es einfach auch sehr, sehr viel Technologie, die dahinter steht in der Produktion. Und das findet man in der Skalierung, also in China, eben einfach sehr, sehr gut mittlerweile. Das muss man einfach auch so sagen.
Okay, und du hast gerade gesagt, von den 100 Leuten, die da vor Ort sind, 50 sind da im Marketing. Was um Gottes Willen machen denn 50 Leute bei einem Mittelständler in Köln im Marketing den ganzen Tag?
Ja, also
oder habt ihr festangestellte Influencer? Das könnte natürlich auch sein. Ja.
Haben wir nicht. Also wir haben große Teams. Also das größte Team ist wahrscheinlich das Performance Marketing. Das teilen wir sehr, sehr breit auf. Das ist dann alle Social Ads, also alle Social Advertising, Google Advertising, Native Advertising, alles, was sonst so datengetrieben ausgesteuert werden kann. Also unser E-Mail Marketing sitzt da auch drin. Und ähnliches. Dann haben wir einen großen Bereich Influencer-Marketing. Da geht es natürlich viel um Kompetenzen in der Verhandlung, Kompetenzen im People-Management und ähnliches. Das ist natürlich auch so ein traditionell großer Bereich bei uns. Unser Gründer Fabian Deventer hatte da ja damals so ein bisschen den Kniff mit und hat eben auch dieses Team aufgebaut. Dann gibt es natürlich Design-Teams, die sich um sowas kümmern. Mittlerweile dann B2B und Retail-Marketing, Leute, die sich kümmern. Dann haben wir ein Social- und Content-Creation-Team, also dass wir immer interessante Inhalte auch geben über alle sozialen Kanäle. Und dann gibt es noch ein paar Leute, die da drüber sitzen und ein paar Leute auch zu managen haben und mich eingeschlossen. Dann kommen die schon zusammen und arbeiten sehr, sehr fleißig und sehr, sehr akribisch und langweilen sich auch nicht. Also es ist eher so, dass wir immer nach neuen Leuten auch suchen, weil wir einfach echt noch viele Projekte vor uns haben. Ich glaube, wir können da auch noch richtig, richtig viel machen. Und die Grenze bei uns ist eigentlich gerade eher die Zeit als der Arbeitseifer der Leute, weil die sind sehr, sehr gut ausgelastet.
Sehr gut. Okay, wir reden gleich nochmal so ein bisschen, was die genau machen und wie sich auch die Kanäle verändert haben. Vielleicht nochmal kurz zur Struktur und auch zum Aufbau von Kapten. Ist das eine Marke, die im Wesentlichen in Deutschland oder im Dachraum bekannt ist? Oder gibt es euch auch in Frankreich, Italien, UK? Seid ihr dort ähnlich erfolgreich? Die letzten Umsatzzahlen, die ich so gesehen habe, war so Richtung mittlerer achtstelliger Betrag, so 50 Millionen, stark wachsend. Macht ihr das alles in Deutschland?
Genau, also machen wir nicht alles in Deutschland. Ein Großteil ist allerdings immer noch traditionell Dach. Wir sind auch noch eine Dachmarke. Man muss dazu sagen, dass die Wachstumsraten seit 2-3 Jahren, wo wir uns auch Internationalisierung mehr auf die Fahne geschrieben haben, deutlich höher sind in Frankreich, in den Benelux-Staaten, in UK, in Italien. Also die Wachstumszahlen sind höher. Aber die absolute Ausgangsbasis war in Deutschland eben einfach auch schon so hoch, dass man da ein kleineres relatives Wachstum braucht, um trotzdem sehr, sehr stark zu wachsen. Das heißt, wir internationalisieren, aber sind noch nicht so erfolgreich wie in Deutschland. Also das muss man einfach so sagen.
Okay, da kommen wir gleich dazu, wie ihr in den anderen Märkten auch neue Kunden findet. Wenn ich den Gründungsmythos von Kapten richtig im Kopf habe, da war das ja irgendwie so, dass die Gründer sich irgendwie mal eine schicke Uhr bauen wollten. In der Erzählung, wie sie heute getan wird, ging es gar nicht darum, eine große Firma aufzubauen, sondern man wollte nur ein gutes Produkt bauen und hat es dann an Influencer verteilt. Und damals war Influencer-Marketing ja noch so billig, da konnte man quasi für ein Mittagessen 1 Million Views bekommen, so gefühlt. Ja, und so ist das alles gestartet, vor noch nicht so langer Zeit, vor 6 Jahren. Ihr seid zeitgleich mit Spiker ungefähr gestartet. Jetzt kannst du mit dem Gründungsmythos ein bisschen aufräumen. Wie ist es denn wirklich gewesen? Was ist denn da zuerst entstanden und wie hat sich denn das erste Produkt im Markt verteilt?
Also so falsch ist das gar nicht. Also das ist eigentlich genau die Geschichte. Also die Jungs, ich kenne die auch aus der Uni, ich habe selber an der Uni Münster studiert, die haben sich irgendwann überlegt, okay, wir wollen mal eine Uhr haben. Also es ging damals noch um eine Uhr. Insbesondere damals, weil der Fabian, glaube ich, viel auf Alibaba unterwegs war. Und dann hat er sich gesagt, warum soll ich mir jetzt eine teure Swatch holen, wenn ich doch mir einfach was ansampeln lassen kann. Und dann kriege ich erstmal günstig eine Uhr. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich für einen günstigeren Preis eine Uhr gekriegt habe. Und so fing das eigentlich an. Und dann haben die 100 Uhren, glaube ich, in der ersten Charge bestellt. Und das war eigentlich Friends and Family wirklich. Also da gab es auch noch keine Influencer. Und dann ließen sich mit denen, weil man da noch nicht so viel Marketingbudget auch ausgegeben hat, mehr finanzieren. Dann gab es eine größere Charge und dann hat der Fabian sich eben überlegt, okay, wo lasse ich mich eigentlich inspirieren? Und der Fabi, wenn man ihn kennt, ist sehr modisch und hat dann gesagt Instagram und hat dann angefangen einfach zu sagen, ey Leute, wollen wir nicht einfach mal 100 Uhren verschicken? Also einfach, wir schicken den Leuten das zu und vielleicht posten die das vielleicht noch nicht. Also das war noch gar nicht so, wir machen jetzt irgendwelche Verträge, sondern wir schreiben den mal bei Instagram und dann, vielleicht wollen die ja auch eine Uhr haben einfach. Also vielleicht freuen die sich ja über eine Uhr. Und damals haben sich noch alle super über die Uhr gefreut und gesagt, ja cool, zeige ich zu meinem Outfit. Und da war Instagram damals auch so eine Plattform, da haben alle immer kommentiert, um zu wissen, was die Leute getragen haben. Also das war eigentlich, die Nachfrage war eigentlich, ist eigentlich doch da, nach Influencer-Marketing ist so entstanden, dass die Leute eben gefragt haben, hey, wo hast du das eigentlich her? Und genau aus dem Aspekt kam das und das hat auch den ersten sehr, sehr großen Wachstumsboost gegeben. Also genau das dann eben versuchen zu leveragen für diesen sehr, sehr günstigen Marketingkosten, die dann nicht das Mittagessen, sondern die Uhr waren, hat man riesige Reichweiten erzielt. Also das war echt gigantisch. Also das muss man einfach auch so sagen, wenn man so retrospektiv auch in die Zahlen guckt, ist das schon krass. Das hätte ich heute auch gern, die Situation.
Das heißt, wenn du dem sozusagen dem Marian vor 6 Jahren hättest etwas sagen können, dann hättest du ihm gesagt, geh jetzt sofort global, sozusagen schick allen relevanten Influencern weltweit sozusagen das komplette Starter-Kit von Captain.
Genau, also damals muss man ja auch sagen, die Jungs kamen auch aus der Uni, das ist alles selbstfinanziert, die hätten da gar nicht die Mittel gehabt. Ne? Es wurden, glaube ich, immer richtig viele Uhren weggeschickt, da war das eigene Warenlager vorzufinanzieren aus eigenen Mitteln ist gar nicht so leicht. Das heißt, die haben das schon ganz gut gemacht. Also wir sind sehr, sehr schnell im ersten Jahr eben auch auf einem hohen 7-stelligen Betrag gewachsen und der sehr, sehr profitabel war.
Das erste Jahr war 2015?
Genau, das war das erste gesamte Jahr. Und die Jungs wussten aber auch sehr, sehr schnell, die sitzen eigentlich auf dem Arbitragemarkt. Das heißt, sie haben sehr, sehr schnell sich überlegt, okay, was machen wir denn eigentlich, wenn diese Influencer-Arbitrage weg ist? Darum findet man aus diesen Zeiten auch ganz, ganz wenig Zeitungsartikel von uns, weil wir einfach die Information wurde so klein gehalten wie möglich, weil man eben genau die Angst hatte, okay, jetzt springt gleich jeder auf, umso mehr
der Leute. Der Growth Hack wurde geheim gehalten.
Genau, also das war natürlich kein Geheimnis, es sind natürlich immer mehr Firmen auch drauf gekommen, aber man hat gedacht, jedem, dem man es erzählt, der macht das dann auch quasi nächste Woche direkt auch und hat sich dann auch intensiv mit Produkten beschäftigt und die Sonnenbrille entwickelt während dieser Zeit. Also 2016 sind wir mit der Sonnenbrille direkt gestartet in die Sommersaison und hat sich da auch eben gefragt, okay, wir müssen diese Firma diversifizieren. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert dann. Also dann war das nächste Jahr Wachstum war dann erstmal deutlich kleiner natürlich, weil auch dieser Growth-Hack quasi schwieriger wurde. Also Influencer-Marketing hatte sich professionalisiert. Es wurden fairere Preise gezahlt für die Reichweite, die man gekriegt hat, auch komparativ zu anderen Kanälen. Genau, und hat dann natürlich diesen Erstschub zunichte gemacht und danach musste man sich professionalisieren. Also, und das haben die Jungs dann auch sehr, sehr gut geschafft mit Diversifizierung und dann eben auch professionelle Leute einstellen. Dann bin ich auch irgendwann auch an Bord gekommen, Anfang 2017. Und dann haben wir eben angefangen, an ganz, ganz vielen Stellen uns zu professionalisieren, wo man am Anfang vielleicht sich noch nicht so viel Gedanken gemacht hat über Kanalmix und ähnliches, sondern hauptsächlich eben, okay, wem können wir jetzt noch schnell eine Uhr schicken?
Ich hab gerade so ein bisschen mit überlegt, ich habe ja so mein kleines Side-Project hier, Tassenzone.com, das kennst du wahrscheinlich nicht, da sammle ich so Sprüche von, ja, Innenstadtverliebten, die dann so ein bisschen Historien, eine Historiensammlung werden. Da kannst du dann Tassen kaufen wie, das Gute findet Innenstadt, ja, oder für Herzlichkeit gibt es keine App oder das ist nicht meine Abteilung, also Dinge, die man in der Innenstadt hört. Jetzt überlege ich mir natürlich, ob ich das auch ein paar Influencern schicken kann, ob das dann irgendwie läuft und mein Spreadshirt-Shop hier nach vorne geht. Das weiß ich doch nicht. Können wir vielleicht im Nachgang noch mal ein bisschen drüber reden. Aber wir sind ja schon bei der Kanalfrage. Also woher kommen die Kunden? Am Anfang sind sie dann sehr organisch getrieben gekommen über Instagram. So heute habe ich das Gefühl, es ist irgendwie teurer, Instagram-Werbung zu machen, als sozusagen TV-Werbung zu schalten. Wie wichtig sind diese Influencer-Kanäle noch für euch versus, du hast auch gerade gesagt, Performance-Marketing ist auch ein Thema, bei dem ihr relativ groß seid oder gehört Instagram für dich schon in die Performance-Marketing-Ecke, weil ihr das Ad-System von Instagram dann entsprechend nutzt?
Genau, also im Performance-Marketing sitzen auf jeden Fall Instagram-Ads und Facebook-Ads, also einmal das zur Abgrenzung, also ich taufe das eher modernes Performance-Marketing, also die klassische Google SEA-Optimierung ist auch in dem gleichen Team, aber Performance Marketing ist schon auch Aussteuerung über Instagram. Also das Influencer Marketing nimmt einen kleineren Teil ein und ist auch nicht mehr unser Hauptmarketingkanal, das muss man einfach dazu sagen, ist aber immer noch ein wichtiger Kanal für uns. Also da arbeitet auch ein super akribisches und starkes Team dran, diesen Kanal auch weiter auszubauen, auch performant zu halten. Das funktioniert eben auch einfach über gutes Beziehungsmanagement mit wichtigen, relevanten Creatoren oder Influencern. Das ist weiterhin ein sehr, sehr wichtiger Kanal, aber mittlerweile haben wir einfach einen richtig großen Kanalmix. Aber hauptsächlich online, muss man immer sagen, weil sich das unserer Meinung nach zumindest besser rechnet, weil da auch die relevanten Kunden sind. Und wir müssen uns ja immer fragen, wo sind die Kunden eigentlich? Also auf welchen Plattformen verbringen sie eigentlich ihre Zeit? Und genau in diesen Plattformen wollen wir sie auch inspirieren. Und da ist natürlich immer noch Instagram einfach aufgrund der Zielgruppe und der Nutzerschaft und der Zeit, die die Leute da verbringen, ein unglaublich wichtiger Kanal. Das funktioniert nicht nur mehr über Influencer-Marketing, sondern natürlich auch über unsere organischen Social-Kanäle und genauso über das Performance-Marketing, wo wir dann eben versuchen, das Ganze über die einzelnen Plattformen oder Aussteuerungen beim Kunden gut zu orchestrieren, um vielleicht nicht immer doppelt und dreifach zu zahlen, sondern vielleicht die Leute vielleicht über einen organischen Post sehr günstig zu kriegen. Und für andere Leute sind wir in verschiedenen Steps ihres Kundenlebenszyklus vielleicht mit anderen Werbemitteln zu bespielen, die sie dann mehr zum Kaufen bringen.
Funktioniert denn Instagram-Marketing, also Influencer-Marketing nach vorne noch? Man kann jetzt im einen oder anderen Digital-Podcast ja hören, dass es sich für große Influencer eigentlich gar nicht lohnt, ihre Marke für dritte Marken wie jetzt Captain und Sun preiszugeben, sondern einfach selber anzufangen, Uhren zu entwickeln. Also vielleicht kann man die Frage in zwei Sachen teilen. Also wenn du heute eine Pamela Reif noch ansprechen würdest, meine Lieblingsinfluencerin, oder eine, wie heißt denn die andere da? Chiara Ferragni, diese italienische Superinfluencerin, da, die quasi jeden Teil ihres Lebens in die Plattform stellt. So, kriegt man die heute eigentlich noch zu sinnvollen Kosten? Also lohnt sich quasi so diese ganz großen Millionen-Influencer, lohnt sich das noch? Beziehungsweise sagen die euch, Marian, gute Idee, aber lass doch mal lieber zusammen die Pamela-Uhr entwickeln. Die würde mir viel besser passen.
Ganz, ganz unterschiedlich, hängt ganz, ganz unterschiedlich auch von der Person ab. Also deshalb kann ich das auch nur mit Jein beantworten, weil es immer genau auf den Case ankommt. Also natürlich hat so ein Influencer auch gewisse Metriken, die wir uns angucken. Wir lassen uns komplett die Insights geben. Wir gucken uns auch an, wenn wir schon mal mit Leuten zusammengearbeitet haben, wie viel Traffic bringen die vielleicht auf die Webseite, wie können wir den leveragen, also das heißt durch andere Marketingkanäle vielleicht unterstützen. Und da muss man, glaube ich, für jeden Creator, mit dem man da zusammenarbeitet, auch ja schon teilweise ein eigenes Konzept bauen oder eine eigene Strategie bauen, damit das sich lohnt. Und manchmal lohnt es sich auch nicht. Und dann arbeiten wir auch nicht mit denen zusammen, weil wir dann eben einfach auch sagen, okay, wir sind da jetzt auch an der Grenze des Bezahlbaren. Das sind ja für uns Opportunitätskosten. Das heißt, ich könnte das Geld auch in einen anderen Kanal stecken, der dann komparativ ähnlich funktioniert. Das dazu. Manche Influencer haben natürlich aber auch eine sehr, sehr große Reichweite und dann muss man eben gucken, ist das eigentlich ein Kanal, der schon Influencer-Retargeting ist? Also unsere Marke ist ja dann vielleicht schon bei dem einen oder anderen bekannt. Und ist das eigentlich gar kein Kanal mehr, wo ich jetzt sagen kann, ich erreiche jetzt Neukunden dadurch, sondern ist das vielleicht schon jemand, der so eine große Reichweite hat, wo man dann sagen kann, okay, das ist dann irgendwie Brand-Retargeting, weil wir den Leuten wieder ins Gedächtnis gerufen werden, die uns eigentlich alle schon kennen. Aber dadurch könnten sich die Kosten eben rechnen. Ne? Das ist dann eben ein ganz klassischer Marketing-Business-Case, der eben bei uns öfter auch durchgespielt wird und auch für gerade große Investments natürlich viel intensiver durchgespielt wird. Also wie leveragen wir eigentlich am Ende den Traffic, der da der ankommt oder potenziell ankommt?
Influencer-Retargeting, das ist ein spannender Begriff. Hast du da eine irgendwie, aber kann man vielleicht mal so eine Zahl nennen? Also wenn du jetzt ein Influencer bist, der so in euren Bereich passt, so ein bisschen Fashion-Lifestyle-Influencer, 100.000 Follower in eurem Kernmarkt, vielleicht Dach, gute Aktivitätsraten, was immer heutzutage noch gute Aktivitätsraten sind. Nur um da ein Beispiel zu geben, also wie hieß sie, Chiara, ja, die hat irgendwie gepostet, hier ist mein Baby, damit verlasse ich heute die Klinik, da kommen so, das gefällt irgendwie 2 Millionen Personen. Also wenn du sowas jetzt runtergebrochen auf so einen 100.000 Follower-Influencer hast, guten Aktivitätsraten und eine Kampagne mit denen machst, keine Ahnung, über einen Monat irgendwie ein paar Stories mit der kappten Uhr, was immer da auch quasi der Output ist. Worüber reden wir? Reden wir über einen deutlich fünfstelligen Betrag? Ist man auch irgendwie vierstellig unterwegs?
Auch das ist unterschiedlich. Es liegt auch immer daran, wie wir mit den Leuten zusammenarbeiten. Also es gibt manche Personen, mit denen wir echt lange zusammenarbeiten, auch super partnerschaftlich, super gut. Da machen wir vielleicht auch mal längerfristige Verträge mit den Influencern, einfach um denen ein bisschen Risiko zu nehmen und wir versuchen das auch zu leveragen, weil es gibt auch unterschiedliche Art von Traffic. Also manche Leute funktionieren eben beim ersten Mal sehr, sehr gut. Also das, und bei manchen braucht das eben auch so ein bisschen geht das so ein bisschen über die Zeit. Und das ist eben auch hoch unterschiedlich für unsere Preisbereitschaft, weil wenn du jemanden hast, der vielleicht, ich nenne das mal ein One-Shot ist, wo du sagst, jetzt gebe ich einmal Geld aus und dann erwarte ich mir sehr, sehr viel Traffic und Umsatz und dann kommt das oder dann kommt das nicht. Das kann man ja danach bewerten. Also Test and Learn quasi. Oder wir haben eben Leute, wo wir schon wissen, was wir kriegen, und zwar einfach aus dem, also daraus, dass wir den Traffic schon gemessen haben, wir haben die Umsätze gemessen, wir haben alles gemessen, was wir daraus vielleicht noch leveragen könnten über Retargeting und ähnliches und wissen dann, das ist er wert oder das ist er eben auch vielleicht auch nicht wert, ne? Also das muss man dann eben auch sagen und da muss man dann auch mit den Leuten ins Gespräch gehen und dann eben sagen, okay, das lohnt sich für uns. Und das lohnt sich einfach leider nicht mehr für uns. Da muss man ja auch an die eigenen Mitarbeiter denken und an die Firma und dann sagen, ja, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten, aber nicht zu dem Preis. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Gespräche. Ich will jetzt mich auch von der Summe so ein bisschen drücken natürlich, das merkst du. Aber das liegt aber auch daran.
Ja, warte, ich habe noch ein paar Fragen. Das können wir danach später triangulieren. Das kriegen wir schon noch hin.
Aber das liegt aber auch daran, dass ich dir jetzt gar keine nennen könnte, weil es wirklich super unterschiedlich ist. Und das kann ich auch nicht an einer Engagement Rate oder ähnliches festmachen.
Okay. Lass mal kurz das Thema Influencer-Kanäle beiseite und überlegen mal, welche weiteren Kanäle für euch relevant sind. Ich habe gesehen, ihr habt auch Stores. Das war wahrscheinlich jetzt 2020 nicht euer bestperformender Kanal. Aber warum habt ihr Läden?
Genau, also wir sind ja auch, also wir sind ja eine wachsende Marke und wir haben uns eben einfach überlegt, könnte ein Store eigentlich relevant für uns sein? Wir haben 2 Pop-Up-Stores schon vorher gehabt in Köln. Wir haben das einfach mal ausgetestet und mal geguckt, was eigentlich passiert. Also kannibalisiert der Offline-Umsatz unseren Online-Umsatz? Welche Leute kommen da überhaupt rein? Wer kauft denn da eigentlich? Und haben festgestellt, dass viele Leute unsere Marke einfach auch nicht kennen. Also weil wir eben auch in sehr, sehr klaren Medien drin sind. Das heißt, für uns war das Ganze erstmal so ein Experiment. Und dann haben wir gesagt, okay, zu dem richtigen Preis und der richtigen Lage würden wir eigentlich mal einen Store aufbauen können. Der Business Case gemacht, haben wir gerechnet und gesagt, okay. Weil am Ende des Tages ist so ein Store ja auch ein Marketingkanal für uns. Einerseits ist er sehr sichtbar, wenn er in einer guten Lage ist oder in einer einigermaßen guten Lage. Ne? Da gibt's ja auch Bewertungen, wie Lage aussehen sollte. Und da können dann eben Leute hin, die einerseits entweder andere Zahlungsmethoden wollen, die sie online nicht haben wollen. Also keine Ahnung, ein 16-Jähriger hat vielleicht nicht immer eine Kreditkarte und noch nicht sein PayPal-Konto, will jetzt aber vielleicht einen Rucksack für die Schule von uns haben. Das heißt, der hat auch eine Anlaufstelle, weil er Taschengeld gekriegt hat und das einfach noch ein Barmedium ist teilweise. Und wir haben aber auch Leute, die vielleicht was für ihre Kinder kaufen oder für den Studi und wollen auch viel lieber dieses haptische Erlebnis. Aber wir haben auch in unserer Zielgruppe Leute, die sagen, sie wollen erstmal das haptische Erlebnis und das Ganze erstmal anprobieren. Die mögen es auch vielleicht heutzutage gar nicht mehr, dass Sachen hin und her geschickt werden, weil sie einfach sagen, nee, ich fahre da lieber direkt hin. Das verstehe ich als nachhaltiger und möchte eben einfach eine Anlaufstelle haben. Und dann haben wir das mit dem Kölner Store getestet. Der rechnet sich gut. Der hat sich auch letztes Jahr noch gerade so gerechnet. Also war natürlich jetzt nicht das beste Jahr. Aber wir haben trotzdem weitere wachsende Umsätze. Das sind eben sehr, sehr gute Cases, also sehr, sehr gute Business Cases. Und gleichzeitig präsentieren wir unsere Marke einem breiteren Spektrum. Weil diese Stores sind auch so ein bisschen Erlebnis. Also wenn du mal in einem warst, ich glaube, Hamburg ist als nächstes bei dir in der Nähe, in der Schanze. Das ist eben einfach auch ein cooler Laden, also wo man einfach auch die Marke nochmal ganz, ganz anders haptisch erleben kann. Und es gibt einfach Leute, die brauchen mehr dieses haptische Erlebnis einfach, und es gibt eben Leute, die brauchen das nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das aus und gucken mal, wenn wir gute Lagen finden, die bezahlbar sind, weil so ein Store rechnet sich ganz, ganz oft nur gut über eine Miete natürlich, dann machen wir das. Weil so ein Plakat in der Stadt ist auch nicht so günstig, und dann im Zweifel ist das eben eine sehr, sehr schöne Werbefläche.
Und wie groß ist so ein Store in der Schanze zum Beispiel?
Ich glaube, der hat 100 Quadratmeter,
wenn ich mich nicht... Okay, in der Schanze, Schulterblattlage, was zahlt man da so pro Quadratmeter? Wahrscheinlich so zwischen 20 und 30 Euro im Monat? Kommt man damit hin?
Das kann gut sein, ja.
Vielleicht auch nicht. Vielleicht kriege ich jetzt hier gleich sozusagen, da sagen die Leute, die es jetzt gerade hören, oh, der hat gar keine Ahnung. Aber gut, für den Preis, gut, wenn er so ein kleiner Laden ist, spulen wir mal zurück. Vor Corona haben die Läden sich selber gerechnet, quasi mit verkaufter Ware, oder erst gerechnet, wenn man diesen Multichannel-Effekt, also Marketing-Effekt mit einrechnet? Also, dass dann vor Ort einfach auch mehr Leute das gesehen haben und dann sind sie online gegangen und haben dann gekauft.
Also die Stores rechnen sich selber, da ist keine Rückrechnung zum
Okay. Online.
Also die Stores sind alle, also das muss man eben sagen, ist natürlich auch, also das war natürlich auch für uns ein Challenge. Das liegt natürlich daran, dass wir eben auch sehr engagierte Store-Manager haben. Da muss man natürlich auch ein bisschen die Leute begeistern für eine andere Haptik der Marke. Aber am Ende des Tages rechnen die sich alle. Das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, wir wollen 100 Stores öffnen. Wir haben ja auch echt nur in großen Städten auch die Stores geöffnet und können auch nur für die sagen, dass die sich rechnen. Es kann auch sein, dass in der nächsten Stadt, die wir uns vornehmen, ich sage, okay, das ist
Kiel, vielleicht kein Case. Ja. Gibt es einen Store in Münster?
Es gibt keinen Store in Münster. Wir suchen da immer wieder nach, aber ja.
Okay, teuer. Überall Fahrradläden drin. Ja, sozusagen wird man da verdrängt. Okay, stationärer Kanal verstehe ich. Dann vielleicht noch klassische Kanäle für euch als Markt, die dürften ja auch relevant sein. Also es dürfte sich ja lohnen, irgendwelche Nischensendungen zu sponsoren und damit die Captain-Marke ins Gedächtnis der Zuschauer zu bringen. Habt ihr das mal probiert?
Genau, also wir haben jetzt mal Out of Home probiert. Wir sind so ein bisschen experimentierfreudig, auch was Podcast-Werbung angeht zum Beispiel, und gucken da mal, welche Effekte wir hebeln können.
Das wären aber so B2C-Podcast wie, keine Ahnung, Fest und Flauschig, ich kenne nicht so viele B2C, also irgendjemand, wo zwei Leute quatschen, ja, oder
gemischtes Hack. Genau, ja. Es wäre jetzt nicht Kassenzone. Also das waren jetzt also noch nicht vielleicht, ne? Also vielleicht kannst du mich ja im Nachgespräch vielleicht von der Hörerschaft überzeugen, von der käuferstarken Hörerschaft. Ja. Vielleicht ist das auch eine Zielgruppenerweiterung für uns.
Die haben schon alle, das ist schon alles die Patek Philippe und die Rolex am Arm. Ich weiß nicht, ob da noch eine Kappen daneben passt. Vielleicht für die Frau. Mal gucken.
Vielleicht aus Designaspekten. Wir gucken immer nach anderen Medien und auch nach anderen Kanälen. Also natürlich, als Marke muss man in jedem Kanal zumindest experimentieren und gucken, ob das funktioniert. Ist natürlich unglaublich wichtig, dass die Marke auch zu dem Kanal passt, ne? Also das ist das Gleiche wie, wir haben vorhin über Influencer-Marketing lang gesprochen, dass unsere Produkte auch zum Influencer passen, ist eben unglaublich wichtig. Also für dein Tassenbusiness würde ich dir nicht empfehlen, jedem Influencer eine Tasse zu schicken. Das ist wahrscheinlich nicht relevant, sondern vielleicht eher den Kaffeetrinkenden, die das auch gut in in Szene setzen können, die vielleicht auch die nötige Bildqualität haben. Und so genauso ist ja auch mit anderen Marketingkanälen. Nicht jeder Marketingkanal wird für uns die gleiche Effektivität haben, allein aus unserer Markenhistorie, allein aus unserem Produktportfolio, wie andere. Und wir experimentieren da sehr viel rum. Wir sind sehr experimentierfreudig, also Test and Learn ganz viel. Also das heißt, wir haben auch immer Testbudgets im Marketing, um zu gucken, was könnten wir eigentlich noch machen? Wie könnten wir andere Leute erreichen? Wie könnten wir andere Leute begeistern? Das hängt aber auch immer am Medium und auch an unseren eigenen Kompetenzen. Also Bild-Text-Kombinationen liegen uns teilweise besser als noch das Medium Voice. Also das ist einfach schwieriger für uns, weil wir uns einfach noch nicht so stark mit beschäftigt haben. Hm.
Verstehe ich. Also die verschiedenen Medien testet ihr gerade aus. Es funktioniert im Grunde genommen gut für euch. Ihr habt noch ein relativ großes Wachstumspotenzial auch im deutschen Markt. Da kann man wahrscheinlich ja auch mehrere hundert Millionen Euro mit so einer Lifestyle-Marke machen. Bleibt mal kurz bei der Profitabilität der einzelnen Produkte. Dadurch, dass ihr das ja selber ownt, also ihr habt jetzt nicht die Fabrik, sondern das macht ihr, das lagert ihr aus, aber ihr macht das Design, ihr bezahlt selber das Lager, ihr holt das aus China, kümmert euch um den vor Ort Versand. Kann man da davon ausgehen, dass ihr auch ähnliche Margen habt wie so klassisch vertikalisierte Hersteller? Also wenn ihr so einen Rucksack für 300 Euro verkauft in euren Online-Shop oder im Laden, da bleiben dann auch in der Regel im DB1 schon deutlich über 100 Euro bei euch hängen. Tja, wie kommen Sie da jetzt raus? Ne?
Wie komme ich da jetzt raus? Also, wir haben natürlich mehr Marge als ein Händler. Das ist, glaube ich, klar, wenn man so in der klassischen Handelslogik ist, weil wir natürlich die Produkte own und genau diese Arbitrage zwischen unserem eigenen Einkaufspreis und dem, was wir vielleicht in einem B2B-Case verkaufen würden, das finanziert quasi unser Marketing und auch quasi die Leute, die hier sitzen und eben engagiert an den Produkten arbeiten. Ja, und natürlich ist es ein risikoreiches Business, weil es alles vorfinanziert ist. Das heißt, wir hantieren natürlich mit mehr Risiko als jetzt, wenn wir ein reines B2B-Geschäftsmodell hätten, weil wir dann schneller die Ware loswerden und der muss sich ja am Ende darum kümmern, dass das vertreibt. Wir müssen natürlich auch Marketing machen und würden wahrscheinlich aber auch ganz anderes Marketing machen, also auch in einer ganz anderen Marketinglogik denken als in einem D2C-Modell. Insgesamt rechnet sich das ja offensichtlich für uns und das jetzt nicht, weil wir die günstigsten Preise haben. Also ich glaube, man könnte auch für alle unsere Produkte mehr nehmen, um den Deckungsbeitrag zu erhöhen. Wir glauben aber daran, dass unsere Kunden mit diesem Preis-Leistungs-Verhältnis-Ansatz sehr, sehr zufrieden sind. Das heißt, das sind jetzt nicht die Ultramargen, wo wir sagen würden, okay, das rechnet sich alles immer sofort und wir müssen natürlich auch auf ganz, ganz viele Stellschrauben achten, dass das eben nicht kippt, weil das ganze Risiko liegt natürlich bei uns. Also das
Wenn man das jetzt mal betrachtet pro Akquisitionskanal, seid ihr schon in der Lage, wenn ihr einen Kunden jetzt anwerbt über Instagram-Ads oder Facebook-Ads und der kauft sich einen Rucksack oder eine Uhr in eurem Shop, sozusagen dieser Erstkauf ist, der ist profitabel. Also ihr seid nicht darauf angewiesen, dass der nach dem Rucksackkauf nochmal mindestens 3 Brillen kauft, bis er sich lohnt.
Nee, genau. Also unser Anspruch ist immer, Erstkauf profitabel zu sein und natürlich freuen wir uns, wenn der Rucksackkäufer dann 3 Brillen kauft und da arbeiten wir auch intensiv daran, die Lifetime zu erhöhen. Auch das ist natürlich ein Grund für Produktexpansion, weil du brauchst jetzt nicht jedes Jahr oder mehrfach im Jahr eine neue Uhr. Ne? Also das muss man eben einfach auch so sagen. Das heißt, natürlich ist unser Portfolio auch so gestrickt, dass du Cross-Category eben auch in der gleichen Marke kaufen kannst. Aber Erstkaufprofitabilität ist unglaublich wichtig, war schon immer, auch allein aus der Gründungsgeschichte heraus, ne, kann man sich ja denken, wenn unseren Gründern das alleine gehört und die das alles vorfinanzieren müssen, dass auch einfach dann nicht mehr Cash da ist und bei einer Firma, die 6 Jahre alt ist, da sind die Kreditlinien noch nicht so hoch wahrscheinlich wie in anderen Cases. Das heißt, das musste immer auch alles richtig hart vorfinanziert werden und deshalb musste der Erstkauf auch quasi profitabel sein. Das war eine Grundbedingung. Ne? Das war.
Okay, das verstehe ich. Das ist ja auch ziemlich cool. Das gelingt ja nicht jedem Unternehmen. Und vielleicht nur noch mal zum Thema sozusagen Produktqualität. Also wenn man jetzt eine Uhr bei euch kauft, so im Price Range 150 bis 300 Euro, Kann die denn mithalten in der Qualität mit so einer Uhr, die ich beim Juwelier kaufe, die auch mal irgendwie 1.000, 1.500 Euro kostet? Also du hast ja gerade beschrieben, da ist ein tolles Uhrwerk drin, das ist Saphirglas. Also gibt's da, ist das ein reiner Margen-Uplift durch die Marke, die ich dann beim Juwelier kaufe? Oder gibt's tatsächlich nochmal irgendwelche Qualitätskriterien, die man in dieser Preiskategorie 100 bis 300 Euro nicht erfüllen kann?
Ja, also wenn sie über 1.000 Euro kostet, ist hoffentlich eine Automatikuhr. Wenn es ein Quarzuhrwerk hat wie wir, dann ist sie auf jeden Fall overpriced. Ne? Also da geht es um Produkteigenschaften, die eine Uhr dann auch deutlich teurer machen. Das heißt, wenn es eine Automatikuhr ist, dann ist dann auch ein Qualitätsunterschied nochmal. Also das ist ganz klar. Ich glaube, wir messen uns eher gegen andere 500 Euro Uhren wahrscheinlich, wo wir dann mit einem Preis von 270 kommen. Also so der Chronograph zum Beispiel, der ist, glaube ich, ganz gut. Da ist auch Saphirglas drin. Also da hat man das beste Uhrwerk, was man als Nicht-Automatik haben kann, ist da drin. Das ist eben auch sehr, sehr hochwertig vernietet, auch für einen Batteriewechsel und ähnliches. Das heißt, das ist einfach eine richtig, richtig super Uhr. Und die hält sich eher mit Uhren, die ja 100, 200, 300 Euro drüber liegen bei einem klassischen Händler. Also da bin ich auch so bold und sage, das stimmt auch. Also das ist auf jeden Fall, da machen wir echt richtig gute Produkte. Aber wenn du irgendwann fängt es ja auch wieder an, so Luxusmarken, da muss man eben auch drauf gucken, was da eigentlich drin ist. Aber irgendwann bist du eben bei einem Automatikgehäuse, bei einem Automatikuhrwerk und dann ändert sich auch nochmal der Preis. Also auch da könnten wir dann nicht einen Preispunkt setzen, der irgendwie bei 270 liegt, da müssten wir auch höher gehen. Das ist aber für unsere Kundengruppe aktuell noch nicht relevant, aber wir überlegen auch immer mal wieder in die Richtung, da noch hochwertiger zu gehen. Dann würden wir wahrscheinlich nachziehen und wir hätten dann hoffentlich eine der günstigeren Automatikuhren. Also das wäre
okay, also eine Captain Black oder was auch immer, das ist schon noch. Das finde ich ganz spannend. Da würde, glaube ich, der ein oder andere Kassenzone-Hörer durchaus mal sich freuen über eine Erstedition. Schöne Grüße an Thomas Lang nach Zürich an dieser Stelle. dem könnt ihr direkt eine schicken. Der hätte da bestimmt Interesse dran, die erste Automatikuhr von Captain Probe zu tragen. Okay, verstehe ich. Also sagen, die Marge auf den Produkten ist auf jeden Fall da. Man kriegt die im Erstkauf profitabel, das passiert ja auch nicht mehr jedem Business, insbesondere nicht mehr den vertikalen Businesses, die nur Händler sind. Ihr seid ja auch Hersteller gleichermaßen. Bleiben wir noch mal ganz kurz auf dem Thema Kundenloyalität. Du hast das gerade schon beschrieben, wenn man einen Rucksack kauft, ist das jetzt nicht so, dass man in 3 Wochen noch mal einen Rucksack braucht. Die Loyalität kann man auf verschiedene Arten befeuern. Zum einen kann man das Sortiment massiv aufbauen. Ne? Sozusagen, man kann deutlich breiter werden. Neben Uhren, Rucksäcken und Brillen kann man sich noch überlegen, ob man Lifestyle, Mützen im Winter irgendwie das, den Captain Schal, ja, die Captain Handschuhe, das wären so Produkte, über nachdenken kann. Man kann auch irgendwie deutlich tiefer gehen. So macht das ja zum Beispiel Fontoff im Bereich Rucksäcke. Es gibt dann irgendwie den Rucksack für das Vorschulkind, für das Grundschulkind, also da kann man verschiedene Stufen gehen. Du hast jetzt beschrieben, ihr seid so bei 500 Produkten angelangt, die ihr managen müsst, die managen sich ja auch nicht von alleine. Was ist denn euer Weg nach vorne, um diese Loyalität zu erhöhen? Also meine Frau zum Beispiel hat so einen Captain-Rucksack, den habe ich mir vor 3 Wochen gekauft. Glaube ich bei euch, der ist auch ziemlich cool. Wie erreicht ihr jetzt mich? Ich habe es jetzt leider gekauft, nicht meine Frau, aber wie erreicht ihr jetzt mich in eurem CRM-System? Was erzählt ihr mir für eine Geschichte, damit ich das nächste Captain-Produkt kaufe?
Genau, also unterschiedlich je nach Category-Einstieg. Also wir arbeiten natürlich daran, unser Sortiment zumindest in Maßen noch auszuweiten, um dir vielleicht etwas anzubieten, was passender für dich ist. Für uns, wenn du es gekauft hast für deine Frau, würden wir natürlich, wüssten wir wahrscheinlich dein Geschlecht, weil du es angegeben hast bei deiner Lieferung. Und dann würden wir eben gucken, ob du nach einem gewissen Zeitzyklus, das ist für jede Produktkategorie auch anders, also da verändern wir auch immer mal wieder unsere Werte, wird es wahrscheinlich so sein, dass du vielleicht eine Postkarte von uns kriegst und wir dir nochmal schreiben, vielleicht auch zu einer passenden Aktion, weil wir vielleicht wissen, dass du mit einem Gutscheincode gekauft hast oder nicht. Das wäre nämlich nochmal eine interessante Informationen und würden dann einen Zeitpunkt estimaten, wo wir uns wieder bei dir melden. Und dann liegt es ein bisschen an dem Produkt, was du gekauft hast, zu den Informationen, die wir haben, was wir versuchen würden, dir weiter zu bewerben. Also okay. Es kann sein, dass wir in der Category bleiben, weil wir glauben, da geht noch was. Also zum Beispiel dann bei Rucksäcken wäre es noch so eine Umhängetasche oder ähnliches, also irgendein kleineres Accessoire, was dazu passen würde. Oder wir versuchen würden, dich in eine weitere Kategorie reinzuziehen. Da gibt es natürlich aber auch unterschiedliche Zeiten für. Also aktuell zum Beispiel wäre es wahrscheinlich gut, dir zu vermitteln, der Sommer kommt. Du wirst geblendet sein, Alex. Dementsprechend brauchst du einen guten Sonnenschutz. Und dabei möchtest du natürlich auch gut aussehen. Darum kaufst du dir einen von Captain in Sun.
Okay, der Rucksack ist übrigens das Modell Finn Navy Blush. Sieht ziemlich cool aus, fühlt sich auch extrem gut an. Auf der Webseite steht strukturiertes, feinstes, veganes Tech-Material. Sehr gut. Ich werde das auch mal verlinken, nochmal in den Shownotes, wenn da jemand Interesse hat, seiner besseren Hälfte was Gutes zu tun. Den Rucksack kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Frau hat sich sehr, sehr gefreut. Okay, also ja, die Journey verstehe ich. Die würden auch andere Händler so beschreiben, andere Hersteller so beschreiben. Was den meisten dabei aber schwerfällt, ist das auch zu machen. Weil so richtig cool automatisieren lässt sich das nämlich gar nicht, weil diese Journey, die du gerade beschrieben hast, ist schon sehr, sehr individuell. Also jetzt, ja, man kann quasi festlegen, zu Ostern kriegen alle die Sonnenbrillen-Werbung. Also alle Kunden, die Männer sind und im letzten halben Jahr gekauft haben, bekommen irgendwie Newsletter X. So, und das klingt jetzt erstmal nach einem einfachen Vorgang, ist aber total kompliziert, weil man eigentlich 50 dieser Journeys machen müsste und sie gegeneinander vertestet. Wie macht ihr das?
Genau, also du hast ja mal gefragt, was machen die ganzen Leute bei uns im Marketing?
Aha. Ja,
unter anderem sowas. Also wir sind ja, glaube ich, auch noch nicht die besten Retention, also das fällt immer in den Bereich Retention-Experten bei uns, aber wir ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wachsender Bereich. Genau, und wir testen dann eben, wenn es digitale Medien sind, dann ist es ein bisschen leichter zu testen für uns. Also wenn es jetzt keine Postkarte ist oder ähnliches, was eben diese Retention anfeuern soll, dann kriegen wir das eigentlich relativ schnell ausgewertet, wie welche Journey funktioniert. Und wir starten immer mit einer Hypothese, ganz klar irgendwie, keine Ahnung, die und die Kohorte, das und das Segment sollte als nächstes das machen. Da kann man auch komplexere Modelle nehmen, da gucken wir gerade so ein bisschen rein, ob man da mit so heuristischen oder statistischen Modellen näher dran kommt. Also wird man auf jeden Fall, aber ob die dann auch in der Aussteuerung praktisch sind, wird man dann sehen. Gucken wir eben, was als nächstes wahrscheinlich ist. Und dann gucken wir erstmal, ob wir Käufe damit treiben und wie viele Käufe wir damit treiben und ob wir mit der Alternative dieses Testes, also das lässt sich ja, also es lassen sich ja Segmente splitten, auch relativ gerade, auch im E-Mail, gerade im E-Mail-Bereich lassen sich ganz gut Segmente splitten. Und dann gucken wir einfach mal, wenn wir eine Kohorte haben, nämlich die Backpack-Käufer aus einem gewissen Zeitraum, die noch nichts anderes gekauft haben, was eigentlich am Ende des Tages mit denen passiert, wenn wir den Newsletter für die Sonnenbrillen schicken. Und dann schicken wir einen für die Sonnenbrillen und einen für unsere Umhängetaschen. Und dann rechnet man mal den Umsatz gegen. Und es gibt dann ja auch Signifikanzniveaus, das heißt, dann kannst du gucken, wie viel mehr Umsatz du wirklich gehoben wirst, ob das ein richtig sauberes Testszenario war, oder ob man überhaupt was gehoben hat. Und typischerweise machen wir aber innerhalb solcher Tests noch Creative Tests. Also das ist dann so ein mehrstufiges Testmodell, wo es eher da sind wir auch sehr, sehr oft dabei, eben zu gucken, ja, den Alex, den begeistern wir gar nicht, vielleicht mit dem Finden, weil das ist eigentlich auch gar nicht sein Rucksack, sondern der braucht so eine Creative Journey, wo man dann sieht, was kann der Rucksack eigentlich alles etc. versus, keine Ahnung, reine Lifestyle-Bilder versus nochmal eine Variante der Lifestyle-Bilder. Und das passiert typischerweise parallel, weil diese ganze Ansprache der Leute, das ist eben so komplette, das ist aber auch in unserer Marken-DNA, dass wir sehr, sehr viel testen, was Leuten eigentlich gefällt. Also was du optisch visuell gerne haben würdest, wie du eigentlich visuell zu dem Kauf kommst. Ne? Also das ist eben auch der Grund, warum dann generell im Performance-Marketing bei uns so viele Leute sitzen, weil wir eigentlich konstant Creative-Testing machen. Also es gibt eigentlich keine Zielgruppe, die nur mit einer Variante von irgendwas bespielt wird. Das gibt es einfach nicht bei uns, sondern es ist eh immer Es ist eh immer ein Test, also alles wird quasi gegen zumindest eine weitere Variante getestet und es muss immer hypothesengetrieben sein, das heißt, es ist zumindest eine Hypothese, warum denn diese andere Variante eigentlich besser funktionieren könnte. Und das ist eigentlich so generell der Fall und das ist natürlich im CRM-Bereich auch der Fall. Da aktuell fällt es uns noch so ein bisschen schwieriger, weil wir mussten erstmal so ein bisschen technisch auch aufholen, muss man fairerweise sagen, um da überhaupt hinzukommen. Das ist im Retention-Bereich eben schwieriger als jetzt in der reinen Performance-Ad-Aussteuerung Tests aufzusetzen. Ja, da fehlte einem der Tech-Stack, die Leute, das Know-how auch so ein bisschen am Anfang.
Was das für einen, also ihr nutzt ja quasi im Commerce-Bereich ja den sozusagen weltbekannten Spryker-Tech-Stack und seid damit hoffentlich auch zufrieden. Was ist das denn, was braucht man denn für Anbieter im CRM-Bereich? Also die meisten arbeiten ja mit so E-Mail-Tools am Ende des Tages, die dann so ein bisschen verwurstet werden, auch als CRM-Management. Aber was oder als CRM-Management ist doppelt gemobbelt als CRM. Was nutzt ihr da?
Genau, also sowas nutzen wir auch noch. Wir sind gerade am Umbauen. Also Ende Q2, wenn wir da den Podcast halten, dann sind wir auf jeden Fall technisch besser ausgerichtet. Da kommt dann das ganze Thema Customer Data Plattform bei uns ins Spiel. Also das ist eigentlich so das, wo wir hin wollen. Aktuell leveragen wir auch noch ein E-Mail-Tool als CRM, also wir ballern ganz viel Daten aus unserem Shop, aber auch über Webhooks, über Events von der Webseite gegen E-Mail-Daten, gegen unsere E-Mail-Newsletter-Subscriber und haben dann noch eine zweite Datenbank für die ganzen Kunden, die nicht E-Mail-Subscriber sind natürlich, also mit denen wir andere Sachen machen können und ballern da dann eben auch Daten gegen. Genau. Ich glaube, das ist in unserer Größe auch noch okay, aber wir sind gerade dabei, eben an dem ganzen Thema Customer Data Plattform, da laufen viele Projekte hin, dass wir das eben viel zentraler aussteuern und auch besser. Das heißt, dass nicht mehr das E-Mail-Tool die Aussteuerung beeinflusst, sondern dass die ganze Zielgruppenbildung eben schon an einer früheren Stelle stattfindet.
Und, kannst du da verraten, welchen Anbieter ihr da nehmt? Oder
wir sind noch nicht, die Final Evaluation fehlt noch.
Gut. Nee, aber wollen wir ja nämlich nicht vorgreifen. Aber es ist auf jeden Fall spannend, weil wir über das Thema schon 2-3 Mal gesprochen haben und viele Unternehmen quasi jetzt an der Stelle stehen, wo halt CRM immer wichtiger wird, sozusagen, weil die Neukundenakquise immer teurer wird und dann die E-Mail-Tools einfach dann nicht mehr, die sind ja entstanden quasi in den frühen 2000ern, so wie die ersten Shop-Systeme, die können einfach dann nicht mehr mithalten mit den verschiedenen Szenarien. Das sehen, glaube ich, viele. Deswegen ist da so ein bisschen Erfahrungsaustausch auch cool. Aber vielleicht können wir das nochmal in einer weiteren Spryker on Air Session besprechen. Ich glaube, da planen wir auch gerade was. Okay, Tooling habe ich verstanden, Produkte und Kunden habe ich auch verstanden. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf alternative Vertriebskanäle schauen. Die meisten, die ja hier reinkommen in den Podcast, sind ja auch Händler und da stelle ich dann immer so ein bisschen die Plattformökonomie-Frage. Also welche Rolle spielt denn Amazon in eurem Bereich? Und viele Kunden von euch werden ja auch die Amazon-App installiert haben und vielleicht dort auch mal nach Kapten und Sun suchen, weil eure Marke mittlerweile so einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Das habe ich noch nicht gemacht, das mache ich gleich mal live und gucke mir mal an, was da für Ergebnisse kommt. Aber der Amazon-Außendienst wird doch bei euch schon angeklopft haben, oder? Und gefragt haben, hey, Marian, wie sieht's denn aus?
Hat er auch nicht nur einmal. Genau, also Marktplätze ist ein ganz, ganz große Diskussion bei uns, wie wir eigentlich mit Marktplätzen hantieren. Aktuell sind wir nicht auf Marktplätzen vorhanden, zumindest nicht als Marktplatzteilnehmer. Und du hast genau recht, wir diskutieren immer wieder, was das eigentlich für uns bedeutet.
Ich bin gerade hier bei Amazon, habe euch eingegeben, Kapten und Zahn Rucksack wird mir auch vorgeschlagen sogar von das sind total, das sind ganz, ganz komische Rucksäcke, werden mir hier von Amazon angezeigt. Und Uhren auch. Also auf jeden Fall wird eure Marke dort arbitriert, würde ich sagen.
Das ist auf jeden Fall der Fall. Also wie gesagt, bei uns gerade, also nicht nur gerade, wir führen die Diskussion schon ein bisschen länger, wie wir eigentlich mit Marktplätzen hantieren wollen. Also einerseits haben wir auch B2B-Partner und mit denen arbeiten wir ähnlich wie im Influencer-Marketing eigentlich sehr, sehr partnerschaftlich zusammen. Und da ist natürlich auch ein Asset, nicht zwangsweise auf Marktplätzen stattzufinden. Andererseits sind wir auch immer wieder in der Diskussion, okay, wie hantieren wir eigentlich generell selber auf dem Marktplatz? Sollten wir da eigentlich selber verkaufen? ja, um auch das, was wir, was uns natürlich ausmacht, ist irgendwie eine gewisse Preisstabilität. Also wir sind sehr, sehr preisstabil insgesamt und da ja, sind wir uns selber noch gar nicht einig, was eigentlich unsere langfristige Strategie mit den Marktplätzen ist. Aber es ist natürlich unbestritten, dass Leute uns da aktuell zumindest ja eine gewisse Arbitrage machen auf unser Markennamen, und da haben wir auch das ein oder andere Projekt, um da mal zu testen, ob man das vielleicht für sich nutzen kann oder vielleicht auch nicht für sich nutzen kann.
Genau, aber das Gleiche, was ich bei Amazon sehe, sehe ich auch bei Zalando, wenn ich da Kapten und Sun einträge, die mischen ja quasi auch in eurer Suche quasi alles als Suggestion ein. Also wenn ich da anfange, Kapten zu tippen, dann kommt Kapten und Sun Rucksack, Kapten und Sun Kapten und Zahn Bergen Rucksack wird mir sogar in der Suggestion vorgeschlagen, also auch das Zalando selbst arbitriert euch ja in dem Bereich, und da aber das Suchergebnis bei Zalando ist dann besonders schlecht, dann kommt ein Vans Rucksack, wo die Marke vorne draufsteht. Ich würde ja als Zalando zumindest immerhin versuchen, sowas, was so ähnlich aussieht, dahinzustellen, um dann die Kunden, die nicht ausreichend nachdenken und einfach kaufen klicken, nochmal mitzunehmen. Okay, aber so, vielleicht können wir mal ganz kurz an dieser Stelle noch mal einhaken, was die strategische Diskussion angeht, weil in der reinen Kassenzone denke, ja, geht's ja immer darum, dass man den direkten Kundenzugang besitzt und den auch entsprechend nurturen kann, also mit dem CRM-System oder mit der Customer Data Plattform, die ihr gerade aufbaut, hast du das ja schon perfekt geschrieben, und man muss die Fähigkeit haben, sich schnell anzupassen und zu verändern. So, beide Fähigkeiten verliert man, wenn man mit Marktplätzen zusammenarbeitet. Zum einen hat man dann nicht mehr den Kunden, zum anderen ist man dann so ein bisschen festgefahren in dem Preismodell, ist dann irgendwie schwieriger, Distributionsmodell wird dann so ein bisschen schwieriger. Da weist ja im Grunde genommen alles darauf hin, entweder die Marktplätze hart zu arbitrieren, also irgendwelche sozusagen im Grunde genommen Kapten und Zahn Rucksäcke für 5 Euro bei Amazon zu verkaufen, und dann kriegen die Leute das quasi nach Hause, und da ist dann irgendwie so ein Gutschein, der auf euren Shop zieht, bei Zalando und About You das Gleiche, weil langfristig gewinnt nur der Marktplatzanbieter. Ihr werdet immer verlieren. Das ist die Kassenzone-Sicht, also die reine Marktplatzlehre. Hast du da eine differenziertere Sicht drauf, oder ist das in den Grundsätzen erstmal richtig, auch aus deiner Sicht?
Also in den Grundsätzen würden wir die teilen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir nicht auf Marktplätzen sind, ne? Also wenn wir nicht zumindest die gleiche Sorge hätten oder zumindest in Teilen deine Aussage teilen würden, dann müssten wir da ja direkt verkaufen, ne? Dann gäbe es ja eigentlich gar keinen Grund, dann nicht zu verkaufen. Genau, das ist eben auch die große Sorge bei uns und auch die große Diskussion. Also wir sind uns da, wie gesagt, auch selber nicht hundertprozentig einig, was jetzt, wie wir jetzt agieren. Wir evaluieren das Thema gerade sehr, sehr groß nochmal für uns und machen dann nochmal eine strategische Roadmap, weil man kann die Macht der Marktplätze auch nicht wegdiskutieren am Ende des Tages. Auch die Wachstumszahlen, die haben, kann man nicht wegdiskutieren. Bei einem About You finden wir statt, aber da sind wir ja nicht über einen Marktplatz angebunden, sondern da sind wir B2B-Partner. Also das ist ein Händler von uns. Das heißt, auch das könnten Modelle sein, wo wir uns überlegen könnten, sind das vielleicht bessere Modelle? Wie gesagt, Wir teilen auch die Sorge, also nämlich der Kundenzugang, der ist uns eigentlich sehr wichtig, und auch das Kundenerlebnis, was man dann auch nicht mehr so richtig orchestrieren kann, sei es Daten, sei es aber auch, dass der Kunde zufrieden ist irgendwie, das ist alles, wird alles ganz, ganz schwierig, wenn da irgend so ein Vermittler zwischen ist. Das Sucherlebnis auch, also dann kommen wir ja auch direkt in den Kampf. Jetzt kann ich da Kappenprodukte hochladen, dann muss ich aber auch gleichzeitig meine Search-Amazon-Aktivitäten hochfahren. Also drumherum würde ich ja nicht kommen, weil dann wird zwar vielleicht nicht mehr unser Markenname arbitriert, aber dann muss ich selber auch für bezahlen, um oben bei meinem Markennamen zu stehen, weil sonst sind die ersten 3 Suchergebnisse oder die ersten 5, ich weiß gerade gar nicht, wie viele es sind, das weißt du wahrscheinlich
alle,
besser.
Also alle, die man organisch sehen kann. Also wenn man das Fenster öffnet, ist alles bezahlt.
Ja, genau.
Momentan sind es, glaube ich, 3.
Ja. So, das ist ja auch dann, und das ist eben auch das Risiko. Also wir könnten natürlich da uns onboarden und dann dahingehend die Überlegungen strecken, müssten aber gleichzeitig ja dann uns um den ganzen Search-Bereich auch kümmern. Das heißt, das ist natürlich jetzt gar nicht so schnell und einfach gemacht, wie man sich das vielleicht vorstellt oder wie vielleicht auch Amazon das advertised. Nichtsdestotrotz haben die natürlich Leute, die, wie du schon sagst, direkt in der Amazon-App sind und auch relevante Kundengruppen für uns sein könnten.
Und beschränkte Sortimente. Also du könntest dir einfach nur 3% deines Sortiments, das würde ja ausreichen, um das Thema Captain Rucksack, Captain Uhr, Captain Sonnenbrille zu erschlagen. Also wenn ich jetzt so, also ich bin ja quasi mit Tarek verbandelt, aber wenn ich jetzt sozusagen aus deiner Sicht argumentieren würde, würde ich ja About You immer nur, also gute Produkte geben, aber ein ganz, ganz limitiertes Sortiment, auch nicht über den Marktplatz dann anbinden, damit die Leute dann merken, ah, aber ich habe ja diese andere Uhr gesehen bei der Pamela Reif, dann suche ich nochmal im Internet.
Ja, also wie der Tarek dann mit seinen, was sind das, Wäschekörben bei Amazon macht.
Genau.
Genau. Das sind natürlich Gedanken, die bei uns rumspielen. Ich kann dir noch nicht sagen, in welche Richtung es geht, dann würde ich auch zu viel verraten. Ich glaube, wenn wir ein Jahr nochmal den Podcast machen, dann haben wir mit Sicherheit irgendwas mal ausprobiert und dann könnte ich dir besser sagen, was da unsere beste Strategie ist einfach. Also
Okay, es ist nicht einfach, aber ich glaube, man darf quasi die zentralen beiden Säulen, sozusagen Geschwindigkeit und Kundenzugang, die darf man nie aufgeben. Dann ist man mittel- bis langfristig auf jeden Fall weg vom Fenster.
Ja, auf jeden Fall, auch wie die Marke dargestellt wird und Ähnliches. Ne? Das ist ja uns ja unglaublich wichtig, wie wir auch dargestellt sind. Und auch das sehen wir jetzt in Fremdshops vielleicht nicht immer in dem Maße gegeben, wie wir uns das vielleicht auch einfach wünschen würden. Und das ist natürlich auch ein anderes Markenerlebnis, was die Kunden dann haben. Und vielleicht werden die nie wieder Käufer, weil sie ein Markenerlebnis erstmal hatten, was nicht unseren Ansprüchen genügt. Also das ist ja auch noch die Gefahr.
Das stimmt. Dann vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Blog. Und dann müssen wir auch schon langsam zum Ende kommen. Wenn ihr jetzt ins Ausland geht, ja, nehmen wir mal Frankreich. Ja, da habt ihr noch keine große Markenbekanntheit und habt auch noch nicht früh angefangen mit Influencer-Werbung. So eine klassische Auslandsexpansionspolitik, die kann ja durchaus Marktplätze beinhalten, wo man sagt so, wo sind denn die Fashion-Kunden in Frankreich, wo treiben sie sich denn rum, da schiebe ich mal erstmal so ein paar Rucksäcke und Uhren durch, mal so gucken, wie das ankommt. Ist das eine Strategie, die du teilen würdest oder würdest du sagen, nee, wir müssen schon, Schuster bleibt bei deinen Leisten, wir fangen jetzt hier an, die richtigen Influencer zu finden, wir fangen an, die richtigen Kanäle zu finden und verkaufen weiterhin direkt?
Auch eine Strategie, die wir diskutieren, aber auch nicht so umgesetzt haben. Also wir machen noch Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das liegt natürlich aber auch daran, ich habe dir ja gesagt, unser Team ist sehr, sehr ausgelastet. Also die langweilen sich nicht. Und ein Marktplatz ist eben auch, den müsste man auch ein bisschen pflegen, also per se erstmal. Also um da gut zu sein, sage ich ja auch schon, da müsste man sich direkt mit den Werbemaßnahmen auch beschäftigen. Und wir versuchen schon alles sehr, sehr gut zu machen. Und da fällt es uns aktuell leichter, also vermeintlich leichter vielleicht, das könnte auch eine Fehleinschätzung meinerseits sein, leichter so zu wachsen, weil wir haben, wie gesagt, im Ausland höhere Wachstumsraten als in Deutschland, das heißt, wir gewinnen da schon gut an Reichweite auch und das ist da auch unser Anspruch. Nichtsdestotrotz, ja, also kann auf jeden Fall eine Strategie sein, sich mal auf dem Marktplatz zu sneaken oder auch im B2B-Bereich. Wir arbeiten ja auch mit B2B-Partnern zusammen. Das ist zwar ein kleinerer Teil unseres Business, aber das ist ja genau das Gleiche, ob man vielleicht an den einen oder anderen B2B-Partner direkt verkauft, um da eben auch Markenbekanntheit zu haben und ein gewisses Vertrauen. Also das ist ja oft dann ja das, was so eine Marke auszeichnet, ist das Vertrauen, was man ihr gibt. Und das fehlt natürlich in Auslandsmärkten mehr, als das bei uns der Fall ist.
Okay, was sind die großen Dinge, auf die du dich 2021 freust? Wahrscheinlich ja keine neuen Store-Eröffnungen, dann wird es irgendwas anderes sein.
Genau, also das habe ich ja schon gesagt, also dass wir noch mehr digitalisieren am Ende des Tages, das ist ja in unseren Infrastrukturtechnologien, insbesondere Marketing, da freue ich mich riesig drauf. Ansonsten freue ich mich natürlich drauf, wenn wir alle wieder draußen rumtollen können und wieder ein bisschen Normalität in die Welt einzieht. Das ist, glaube ich, für jedes Geschäftsmodell gut und natürlich auch für unseres. Und genau, dann hoffe ich natürlich noch, dass wir ganz viele neue Captains onboarden. Da will ich hier auch noch einen ganz kleinen Shoutout machen. Also wenn ihr Bock habt auf eine coole Firma in Köln und oder Umgebung seid, dann gerne bei uns melden, denn wir suchen immer nach richtig, richtig vielen guten Leuten.
Ja, sehr gut. Da verlinken wir am besten auch nochmal die Captain & Son Jobseite gleich in den Shownotes. Vielleicht noch zwei Worte zu Corona. Man hat ja die Vermutung gehabt am Anfang von Corona, dass dann Leute nur noch irgendwie mit sozusagen Schlabberhosen und alten T-Shirts zu Hause rumlaufen und gar keinen Lifestyle mehr kaufen. Und ihr seid ja eine Lifestyle-Marke. Also man kauft ja auch eure Produkte, um die zu zeigen. Guck mal, ich habe eine neue Uhr, ich habe eine neue Brille. Einen Rucksack braucht man dann vielleicht nicht, wenn man nicht so oft zur Arbeit pendelt. Hat euch das stark getroffen oder konntet ihr das kompensieren?
Dadurch, dass wir so diversifiziert sind, auch in den Kanälen, konnten wir das kompensieren. Also uns geht's gut, sage ich mal, den Umständen entsprechend. Aber du hast genau richtig unser Portfolio analysiert. Also die Rucksäcke haben gerade in dem ersten Teil der Krise am größten Ausschläge durch diese diese Umweltbedingungen gezeigt, weil den Rucksack auch gerade Uni, also gerade zur Uni gehen, sich einen neuen Rucksack am Unistart zu holen, das ist jetzt schon das dritte Mal in Folge, bleibt das so ein bisschen weg. Das sehen wir schon. Wir haben allerdings nicht so massiv, dass wir jetzt sagen würden, okay, wir unterschreiten da jetzt irgendwie groß unsere Pläne oder so, sondern das ist eher Opportunity, die uns so ein bisschen ausbleibt an der einen oder anderen Stelle. Und wir können das eigentlich ganz gut kompensieren durch die Tiefe des Produktportfolios, was wir jetzt mittlerweile haben.
Alles klar. Sehr cool. Also coole Marke, cooler Shop, coole Vertriebsstrategie, wie ich finde, kann man sich von Captain einiges abschauen. Mittlerweile viel mehr als eine kleine Influencer-Marke aus Köln, sondern ein ganz solider Mittelständler mit Wachstumsraten im deutlich zweistelligen Bereich. Da dürften also die 100 Millionen Mark ist, glaube ich, nicht mehr so lang weg. Dann sehen wir uns hoffentlich demnächst auch bei Spryker on Air, wenn ich das richtig gelesen habe in der Planung. Und dann wünsche ich dir ein erfolgreiches 2021.
Dankeschön, Alex. Das wünsche ich dir auch.
Das war's. Ich hoffe, ihr kauft den nächsten Rucksack, die nächste Uhr, die nächste Sonnenbrille bei Marian. Und wenn ihr dort nicht fündig werdet, schaut doch mal in meinem kleinen Side-Project Tassenzone vorbei. Auf tassenzone.com sammle ich ja jede Woche Sprüche, die mir aus dem Einzelhandel zugetragen werden, beziehungsweise Sprüche über den Einzelhandel. Da sind so exquisite Tassen dabei wie: Wenn es da nicht steht, haben wir es auch nicht. Ein Spruch, den ihr sicherlich schon mal bei Karstadt gehört habt. Den gleichen Spruch habt ihr vielleicht dort auch schon mal gehört. Das ist nicht meine Abteilung. Dann ein extrem motivierender Spruch einer Kampagne aus Westdeutschland rund um das Thema Innenstadt. Die haben nämlich gesagt, das Gute findet Innenstadt. Könnt ihr jetzt auch auf einer Tasse gedruckt kaufen. Digital kann nicht inspirieren, auch ein Tassenaufdruck. Zalando verdient kein Geld, der Klassiker eigentlich hier bei Kassenzone. Aus dieser Tasse trinke ich jeden Morgen meinen Kaffee. Und für Herzlichkeit gibt es keine App. Das eignet sich natürlich besonders schön auf einer roten Emaille-Tasse. Also schaut da mal rein, tassenzone.com. Die Gewinne und Erlöse aus Tassenzone gehen natürlich den Rettungsfonds der Innenstädte zu. Das sei nochmal dazu gesagt. Da zweige ich mir keine müde Mark ab. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Gibt's auch wieder einen spannenden Gast. Aber da müsst ihr noch ein bisschen warten.